Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Benjamin Heinz. Er interessiert sich vor allem für die Perspektiven junger Menschen und möchte ihre Antriebe und Beweggründe verstehen. Der Austausch verschafft ihm immer wieder neue Blickwinkel, weil jede Generation neue gesellschaftliche Impulse und Ideen mitbringt.
Bevor es gleich losgeht, kurz der Hinweis, was euch in den nächsten 30 Minuten erwartet. Jakob erzählt uns im Interview über seinen neuen Job beim Forum Bildung und Digitalisierung. Und, was ich ganz besonders spannend fand, wie die dänischen Schulen mit dem Coronavirus umgehen. Und das mit zwei Standen, das heißt einmal mit dem Stand von Ende April, als wir das Gespräch aufgezeichnet haben. Und jetzt aber auch nochmal einige Wochen später, Anfang Juni, hat er uns eben eine Sprachnachricht diese Woche geschickt, was seitdem geschehen ist, wie sich die Zahlen entwickelt haben und was wir daraus lernen können. Das fand ich ganz interessant. Bleibt also wieder bei dieser Folge bis zum Ende dran und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wie geht's dir?
Dankeschön, Dankeschön. Hier ist wunderbar sonnig und warm heute. Mir geht's gut, danke. Ein langer Tag, viele Calls, aber ja, ich habe noch viele vor mir, auch so, ich bin guter Dinge.
Sehr schön. Wer dich noch nicht kennt, ich würde dich mal unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen. Du bist, ich zitiere aus deiner Twitter-Biografie, ein Bildungsnerd aus Dänemark, der ehemalige Schulleiter der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin und seit ein paar Wochen, also seit Anfang April, der neue Vorstand beim Forum Bildung und Digitalisierung. Und jetzt liegt es natürlich nach, zu fragen, ich glaube, es ist ein denkbar schwieriger Moment in dieser Zeit, so einen neuen Job zu beginnen. Wie sieht aktuell dein Alltag als neuer Vorstand auch im Homeoffice oder auch unter diesen Bedingungen, wie sieht es aktuell aus bei dir?
Ja, ich glaube, das ist für uns alle eine neue Situation, anders arbeiten zu müssen. Und bei mir ist es ja nicht anders. Also heute ist tatsächlich anders, weil ich müsste, um was auszudrücken und unterschreiben, ins Büro fahren. So, ich sitze tatsächlich ins Büro, aber ich sitze in einem völligen leeren Büro hier am Pariser Platz. Ist auch schon sehr skurril. Und sonst ist der Tag so wie bei uns allen, glaube ich, aufstehen, frühstücken, Käffchen trinken, während man den Laptop sozusagen auf dem Küchentisch aufmacht. Und das ist ja denn sozusagen, so geht es Schlag im Schlag, ja, bis in den Abendstunden. Es ist ein bisschen skurril, einen neuen Job natürlich anzufangen in so eine Zeit, wo ich keinen Zugriff auf mein Team hat im Sinne von, wir treffen uns mittags um den Tisch und sprechen miteinander, sondern es funktioniert alles online und mit diverse digitalen Tools. Wir haben den Glück, oder ich habe den Glück, dass ich ja seit Oktober im Forum Bildung Digitalisierung arbeite. Das heißt, ich kenne eine meiner Kollegen, ich kenne auch die Aufgaben. Ich bin froh, dass ich sozusagen vorher schon ein Teil des Teams war, bevor ich diese neue herausfordernde Position antreten durfte, weil das macht es natürlich viel einfacher. Aber es ist schon ein bisschen eine besondere Situation und dann kommen natürlich alle die persönlichen so Sachen, wir sitzen zu zweit zu Hause, es ist eng, wir haben pappdünne Wände und man hört sozusagen alles, was im Nachbarzimmer passiert, manchmal kommt auch das Paketbote und das sind so die, was soll man sagen, die Ablenkungen im Alltag, was ich ja leider nicht habe von meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, die fragen nach irgendetwas oder dass die Kaffeemaschine ist kaputt und man muss etwas Schönes Gemeinsames in der Küche machen. Das ist halt anders jetzt.
Was unternehmt ihr denn gerade als Forum Digitalisierung, um zu unterstützen und welche Formate habt ihr euch da ausgedacht?
Wir haben einfach gesagt, wir müssen loslegen und sind dann sozusagen schneller angefangen, als eigentlich gedacht war und haben dann innerhalb von wenige Tage Schulen aus unserem Netzwerk angedockt und haben gesagt, lass uns doch gemeinsam diese Calls machen. Und da geht es tatsächlich darum, ein Thema uns zu widmen, Kommunikation. Es ging um kollegiale Kooperation. Es ging auch um Beziehungsarbeit in Zeiten der Schulschließungen. Wie erreiche ich eigentlich meine Kinder? Wie baue ich Beziehungen auf oder arbeite ich weiter an die Beziehungen, die schon bestehen, wenn wir uns nicht mehr treffen dürfen. Wir haben Themen über Schulpsychologie gehabt. Wir haben ein Thema auch mit, gestern war Professor Eichelmann von Uni Paderborn dabei, wo wir darüber gesprochen haben, was müssen wir eigentlich aus der Krise lernen? Und das ist unglaublich spannend gewesen, diesen Outreach zu machen. Und das, was ja überall passiert, die Beschleunigung hilft uns und zwingt uns auch, neue Wege zu gehen. Das ist ein Format, was wir machen. Sonst, wie gesagt, laufen alle anderen Planungen eigentlich weiter, aber im neuen Format. Das Schulträger-Lab, wo wir mit Schulträger und Bildungsverwaltungen zusammenarbeiten, ist auch ins Netz umgezogen sozusagen. Und das macht ja plötzlich die Reichweite viel größer, was super spannend ist. Auf der einen Seite ist natürlich wichtig, dass wir die Akteure ins Netz bekommen. Das ist kann manchmal bei einigen Zielgruppen eine Herausforderung sein. Aber auf der anderen Seite bringt es uns plötzlich auch völlig neue Perspektive, die sehr spannend sind.
Und ihr habt auch ein neues Format entwickelt als PDF oder irgendwie so eine Publikation habt ihr auch noch neu, oder? Neben dem Community Call, kann das sein?
Ja, wir machen das. Das ist eigentlich kein so PDF. Also das sind so die Erkenntnisse aus den Community Calls fassen wir zusammen und die stehen auf der Webseite zur Verfügung. Das heißt, kann man nicht in dem Call teilnehmen, kann man auch in unserem Archiv reingehen, so wie beim Podcast oder so, und man kann den Call nochmal sehen. Und da ist auch in so eine eingedämpfter Form O-Töne, Links, Vorschläge, die in den Calls gekommen sind. Super. Das fassen wir zusammen. Leider sind die noch nicht im PDF-Format, aber die kommen oder zum Downloaden. Das hat so ein bisschen, das ist auf dem Weg.
Habe ich doch schon gewusst, deswegen habe ich das ja gefragt.
Es kommt gleich, genau.
Sehr gut, stay tuned, bleibt dabei.
For Community Calls Version 2.0.
Sehr gut. Jetzt hatte ich noch die Frage mit da drauf, wie ihr mit den Netzwerkschulen in Kontakt bleibt. Ist das auch über die Community Calls oder habt ihr auch mit denen regelmäßige Calls, um euch auszutauschen, wie die aktuell in der Krise, was für Lösungen die finden oder welche Herausforderungen die vor allem meistern müssen?
Wir hatten tatsächlich diese Woche auch einen Community Call, nur in Anführungsstrichen für Werkstattschulen. Aber wir wollen ja gerne wirklich den Outreach nicht nur für Werkstattschulen machen. Also das Forum Bildung und Digitalisierung hat ja zwei Runden von Werkstattprozesse gemacht mit vielen Schulen bundesweit. Und wir sind gerade dabei, jetzt sozusagen uns zu öffnen und wie wir weiter Outreach erzielen können. Aber natürlich haben wir viel Kontakt mit unseren Werkstattschulen und das kommt ja auch so ein bisschen an, in welcher Situation die Schulen sich befinden gerade. Einige haben Zeit, um mit uns viel zu machen und anderen vielleicht noch nicht. Deswegen laden wir auch, wir haben Micha Palesche von Karlsruhe als Gast gehabt, wir haben Silke Müller als Gast gehabt, wir haben andere und da nehmen viele Kolleginnen und Kollegen aus den Werkstattschulen in den Calls teil. So, das ist sozusagen da, womit wir jetzt gerade mit dem in Kontakt treten. Für das neue Jahr überlegen wir uns jetzt auch Formate, wo wir mit den alten, in Anführungsstrichen, Werkstattschulen in Kontakt treten können, aber auch, wie wir mit neuen Schulen sozusagen in unserer Arbeitspapier nennen wir das Werkstattschulen Plus, also wo wir auch wirklich mit vielen Schulen bundesweit arbeiten.
Total spannend. Ich würde jetzt mal eine kleine Zwischenfrage einschieben, bevor ich wieder auf das Thema Forum eingehe. Du warst ja vorher Schulleiter in der deutsch-skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin. Und das hatte ich dir auch erzählt, dass wir eine kleine EduCouch-Weltreise diese Woche unternommen haben und aus 7 verschiedenen Ländern Lehrkräfte, aber auch Journalisten und andere Leute befragt haben zu der Situation, wie sie mit der Situation umgehen. Und jetzt habe ich einfach noch auf dem die Frage, die skandinavischen Länder, aber auch Dänemark gelten ja als besonders digital und auch progressiv, was jetzt die Bildung anbelangt. Und jetzt wollte ich fragen, was dein Einblick ist, wie haben denn die dänischen Schulen und Lehrkräfte auch auf dieses Thema Homeschooling reagiert? Und kannst du auch Unterschiede feststellen zu den Dänen in der Situation? Also die Situation ist ja die gleichen Herausforderungen. Wie hat die da, mit welchen Lösungen und welchen Programmen die dagegen gesteuert haben und wie die darauf reagiert haben?
Ja, das ist schon ganz spannend. Also natürlich folge ich meinem Heimatland sozusagen sehr nah und gucke auch jeden Morgen die Nachrichten von da oben. Was natürlich da eine grundlegende Unterschied ist, dass alle Schulen in Dänemark eine Lernplattform haben. Das ist sozusagen eine Forderung vom Staat, und die ist vor, ja, so sechs, fünf, sechs Jahren eingeführt worden. Das heißt sozusagen, die Grundlagen, um digital zu arbeiten, ist da oben viel, viel weiter. Die Lehrer sind gewohnt, Arbeitsaufträge auf den Lernplattformen hochzuladen. Die Schülerinnen und Schüler sind gewohnt, mit Endgeräten zu arbeiten. Natürlich nicht bei den allen Kindern in der Grundschule, aber kommen wir so ab der, ja, das, was wir in Mittelstufe nennen, aber so ab Klasse 4, 5 sind die schon damit gut gewohnt und können deswegen auch von zu Hause aus besser digital arbeiten. Es gibt eine sehr, sehr große Palette von Inhalte auch, an dem sozusagen Schulen zugreifen können. Und da gab es in ganz Skandinavien, das ist ganz spannend, das gibt es auch hier. Aber ich habe es nicht so krass gesehen wie da oben hier in Deutschland, wo wirklich sämtliche Verlage, sämtliche Anbieter sich zusammengetan haben und sagen, wir machen alles kostenlos für die Zeit der Schulschließungen. Und das hieß ja denn auch, dass die Lehrkräfte wirklich ein vielfältiges Repertoire von Inhalt auch haben, an die Kinder zuspielen konnte. Natürlich, das hast du gerade gesagt, sind die Herausforderungen die gleiche. Kinder können nicht, ohne das gewohnt zu sein, alleine individuell einfach zu Hause lernen. Es ist langweilig, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen und irgendwelche Übungen zu machen. Dann können die Inhalte interaktiv und toll sind, aber trotzdem ist das eine Herausforderung. Das heißt, also sage ich mal so, didaktisch hatten die Lehrer in Dänemark auch große Herausforderungen, aber technisch waren die viel besser aufgestattet. Da muss man auch sagen, von Seiten der Staat ist da oben auch viele, viele Schüler sind ausgestattet mit Endgeräte. Das heißt, die Diskussion ist da nicht so, ist auch da und muss auch geführt werden, was benachteiligte Schüler angehen. Aber in vielen Schulen sind Schülerinnen und Schüler von Seiten der Schule mit Endgerät ausgestattet. Und das macht natürlich eine ganz andere Ausgangsposition, um da zu arbeiten. Dass man auch in Dänemark und in Schweden und in Norwegen über gute digitale Didaktik und wie arbeite ich auch kreativ mit den Bereichen, ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, die Ausgangsposition war eine andere.
Könntest du auch sagen, was wir von den Skandinaviern lernen können?
Naja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagen muss, die Infrastruktur muss stehen. Also alle Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit haben, mit Endgeräten zu arbeiten. Das ist ja auch Stand heute ein ganz spannendes Thema in Deutschland, dass die Regierung auch da jetzt sozusagen ein Paket ins Leben gerufen hat. Es ist ganz wichtig, dass alle Schulen einen funktionierenden Lernmanagement-System haben müssen, Lernplattformen, wo es die Möglichkeiten gibt, auch Kommunikation. Wir haben ja gesehen, dass hier in Deutschland an viele Schulen hakt es an den ersten Tagen an so ganz basale Sachen wie kommuniziere ich mit meinen Schülerinnen und Schülern, wie kommuniziere ich Schule, Eltern oder noch schlimmer, wie kommuniziere ich eigentlich Schulleitung zu Mitarbeiter. Und das sind so Sachen, die natürlich in digitalisierteren Ländern, das muss ja nicht nur Skandinavien sein, für viele, viele Jahre ein ganz normale Ausgangspunkt war. Da muss man schon sagen, dass das muss geklärt werden. Und dann, wie gesagt, dann hat man das Fokus auf Weiterbildung und Qualifizierung auch länger gehabt. Also selbst als ich noch Lehrer in Dänemark war, das ist ja bald lange Zeit hier, war schon Fokus darauf, dass wir als Lehrkräfte auch in digitalen Didaktik geschult wurde, auch in der Lehrerausbildung. Und da, glaube ich, kann man sagen, dieser Fokus auf das Digitale als eine der Tools, was ein Lehrer haben muss, kann schon gestärkt werden.
Ich hätte noch eine Frage auch noch zu Dänemark, weil mir das in der Recherche nochmal aufgefallen ist. In Deutschland ist es ja so, dass vor allem die älteren Klassen jetzt als erstes oder die Abschlussklassen als erstes wieder in die Schule müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das betrachtet. Und in Dänemark ist es genau umgekehrt, habe ich mitbekommen. Da sind vor allem die Kita und die Grundschulen, die als erstes wieder in die Schule können. Kannst du dir erklären, warum das so ist und warum zwei verschiedene Länder zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen, was besser ist?
Ich glaube, das ist eine unglaublich schwierige Frage, aber du hast völlig recht. Also die Kitas und die Schule, also bei uns haben wir nur eine Schule, in Anführungsstrichen eher 1 bis 10, aber da sind die Klassen 1 bis 6 geöffnet worden. Also ich kann es nicht erklären. Ich glaube, das wird auch immer wieder diskutiert in Dänemark, ob es das Richtige war oder nicht. Ich habe unglaublich süße Bilder, aber auch wirklich überlastete Lehrer gesehen, die versuchten, eine erste Klasse irgendwie sich getrennt zu halten, in den Pausen mit 2 Meter Abstand und Spiele im Hof zu machen, wo man nicht zusammenkommen dürfen. Also es ist ja wirklich echt eine schwierige Sache, wo man hätte sagen können, dass das größere Schüler vielleicht das noch besser hinkriegen können. Ich glaube, ohne dass ich Politiker oder Bildungsforscher bin, zu meinen, dass es damit zu tun haben, natürlich, dass die Eltern, das hören wir ja auch von Deutschland, natürlich unglaublich überfordert sind, auch wenn ich 3 kleine Kinder zu Hause habe und ich selber alleine bin und muss 40 Stunden Homeoffice leisten. Das ist eine Aufgabe, die nicht zu leisten ist. Und da hat man einen Weg gewählt, zu sagen, okay, wir wollen die Räder wieder ins Rollen bringen. Wir wollen, dass die Gesellschaft wieder Fahrt nimmt. Und dann hat man den Weg gewählt, um, glaube ich, die Eltern zu entlasten. Was der richtige Weg ist, ist ein anderer. So ein bisschen aus der Nähkästchen geplaudert, spielt ja in Dänemark, sage ich mal so, in der Grundschule bis zur 10. Klasse die Prüfung nicht so eine große Rolle wie hier. Das kann auch damit zusammenspielen, aber da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und das ist eine ganz persönliche Meinung, da habe ich keine Belege dafür.
Okay, spannend. Dann gehen wir wieder zurück zu einem anderen Thema. Du hast ja jetzt viel Kontakt gehabt mit der Community, mit eurer Community aus dem Netzwerk. Welche Erkenntnisse quasi lassen sich jetzt aus dieser Zeit, während die Schulen zu haben, auch noch für die Zeit danach vor allem nutzen? Und was glaubst du, lernen aktuell unsere Schulen in Deutschland? Was davon bleibt auch darüber hinaus noch bestehen? Was meinst du?
Naja, ich glaube, wir lernen alle, dass sehr, sehr viele Sachen geht digital. Und das haben die Schulen ja auch gelernt. Das Thema Digitalisierung und Lernen in der Schule ist ja kein neues Phänomen. Das heißt, die Schulen haben ja auch sich lange darauf vorbereitet. Einige sind sehr weit gewesen und waren sehr gut auf diese Situation aufgestellt. Anderen treten jetzt sozusagen die ersten Schritte. Und diese Diversität ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Lernen aus der Krise, dass das Thema nicht so viel Fokus gehabt hat, wie es jetzt hat. Und das heißt, dass da ist eine unglaublich große Schere zwischen Schulen, die weit sind, und die andere Schulen, die wie gesagt, die ersten Schritte treten. Aber das Interessante ist, alle müssen ja auch um Geld vom Digitalpakt kriegen, schon digitale Medienkonzepte oder pädagogische Medienkonzepte schreiben. Und das, was passiert ist, ist, dass diese Konzepte ja plötzlich so diese Lackmustests machen müssten. Also trägen die Konzepte oder wo müssen wir nachsteuern? Das ist schon eine ganz spannende Sache. Und dann ist meiner Meinung nach auch die Rückmeldung, was wir bekommen von den Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, von die Kolleginnen und Kollegen, die ich auch immer noch persönlich kenne und davon höre, ist, dass da eine unglaubliche Kreativität und Mut gewesen sind überall. Leute haben Sachen probiert und das haben wir auch. Wir hatten einen wunderschönen Call mit 2 Grundschulen, einer aus Bielefeld und einer aus Sachsen, wo Schulleitungen gesessen haben und gesagt, wir hatten keine Ahnung, was wir hier zu tun haben, aber wir haben gemacht. Und wo andere gesagt haben, ja, wir wussten schon ein bisschen, aber und diese, sage ich mal so, diese Mut, Sachen auszuprobieren, eigentlich auch gemeinsam. Ich habe gestern gehört, dass eine andere Schule gesagt haben, wir haben Schülerinnen und Schüler als Techniklotsen sozusagen ausgebildet und auch als Titel sozusagen vergeben, dass die, war Aussage der Schulleiter, rund um die Uhr zur Verfügung sind, um technische Fragen zu lösen. Das heißt also sozusagen cool. Ziel, ja, mega cool. Wo sozusagen Schülerinnen und Schüler mit Lehrkräften, mit Leitungen gemeinsam lernen. Und ich glaube, das ist eine unglaublich tolle Sache. Und dieses Miteinander, dieses Mut, kreative Lösungen zu finden, sollen wir mitnehmen. Was natürlich nicht mitgenommen werden soll aus dieser Krise, ist ja die Diversität. Das heißt, einige Schulen haben gar nichts, um eigentlich digital arbeiten zu können. Da müssen erstmal E-Mail-Adressen von den Lehrkräften beantragt werden. Da fehlt das Internet. Da ist kein, sage ich mal so, digitalen Kontakt zwischen Schule und Elternschaft möglich, weil, und wir kennen alle diese Situation, Das ist natürlich ganz, ganz klar. Da muss ganz genau und zielgerichtet hingeguckt werden, sodass alle Schülerinnen und Schüler dieses Landes die Möglichkeit haben, an der digitalen Möglichkeiten und Chancen Teilhabe zu haben.
Ich habe noch zwei Fragen und jetzt kommt die vorletzte. Was treibt dich denn persönlich am meisten bei diesem ganzen Thema Corona um? Also auch in Bezug jetzt auf Bildung, was ist das Thema, wo du sagst, das ist, da ist noch ganz viel zu tun und da siehst du am meisten Probleme?
Ich finde, das Thema Teilhabe ist ein wirklich großes Thema. Und das meine ich damit, dass wenn plötzlich ein Land oder eine Schule, ein Lehrkräft in diese Situation gezwungen werden, ich darf meine Klasse nicht sehen, und ich habe eigentlich auch kein geeignetes Instrument, diese Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Das ist echt eine schwierige Sache. Kurz den Vergleich zu Dänemark, wo man sagen könnte, in einem Land, wo selbst Schülerinnen und Schüler in der ersten Klasse gewohnt sind, digitale Lernspiele zum Beispiel auf dem Tablet zu spielen in der Schule, mit einem Login sich einzuloggen, dann sind die auch geschult, sage ich mal so, oder haben gelernt, wie man damit umgehen und können vielleicht einfacher, obwohl es nicht leicht ist, auch in einer so eine extreme Situation wie eine Schulschließung, denn auch an einem, sage ich mal so, Videocall mit der Klassenlehrer teilzunehmen. Das heißt also, diese Schülerinnen und Schüler, die jetzt heutzutage keine Möglichkeit haben, entweder weil es zu Hause kein Internet gibt, weil es kein freies Gerät ist, weil die Mutter damit oder der Vater damit arbeitet, und plötzlich denn sozusagen abgeschottet von der Welt ist, dass die nicht teilnehmen dürfen oder können, das ist ein großes Problem. Das treibt mich schon um zu sehen und auch, ich merke denn auch, wenn wir mit den Outreach machen, mit Schulleitungen und Lehrkräfte, dass das wirklich auch ein großes Thema für die Lehrkräfte sind. Wie kann ich Beziehungsarbeit eigentlich in dieser Situation leisten? Wie kann ich sichern, dass hier Kinder nicht zugrunde gehen? Ich meine, wir wissen ja auch, einige Kinder geht es nicht gut zu Hause. Wie mache ich da den Outreach? Also das finde ich schon, das ist schon ein ganz wichtiges Thema, wo auch die Lücken der Digitalisierung in Deutschland, aber auch nicht nur die Digitalisierung, sondern andere Lücken, denn auch klar werden. Und da glaube ich, da müssen wir alle gebündelt hingucken und auch wirklich gucken, wie können wir da unterstützen. Was ich ganz spannend finde, ist ja denn, dass plötzlich auch neue Bündnisse gebildet werden. Also ich finde es spannend, wenn ich höre, dass die Schulpsychologen sich auch mit den Schulleitungen zusammensetzen und sagen, okay, wie können wir unterstützen, wenn die Schüler denn langsam zurückkommen in den Schulen? Weil das ist ja dann eher so ein vielleicht besonders ein Grundschulthema, aber auch die sind jetzt länger weg. Aber was passiert denn, wenn die zurückkommen? Was ich höre von den Experten ist ja auch so was, eigentlich müssen wir jetzt das Soziale, das Miteinander, die Beziehungen in den Vordergrund stellen und vielleicht nicht das Lernen erstmal. Wir sind Gott sei Dank in Deutschland verschont für die ganz große, sag ich mal so, bundesweite, viele Gestorbene. Natürlich gibt es aber in jeder Familie auch persönliche Tragödien, wo, keine Ahnung, die Miete nicht bezahlt werden können oder wo ein Elternteil einen Job verloren haben. Und da müssen die Lehrkräfte auch das auffangen, wenn die Kinder zurückkommen in der Schule. Und umgekehrt als Schulleiter weiß ich ja auch denn, wie schwierig es ist, wenn ich kein gutes Infrastruktur habe, um mit meinem Kollegium in diese Zeit zu arbeiten. Das ist ja auch eine Herausforderung. Eigentlich hätte ich sofort eine Gesamtkonferenz einberufen. Ich hatte einen Studientag gemacht, wo ich alle Kollegen sozusagen auch darauf fit machen für diese Zeit. Das ist für die Schulleitungen im ganzen Land auch schwierig, diese Unterstützungsangebote für die Lehrkräfte eigentlich zu machen, die dafür die Kinder sein müssen. Also das heißt, viele von unseren normalen Abläufen sind nicht mehr möglich in der normalen Form, also muss da auch kreativ geguckt werden. Und da, wie gesagt, umgekehrt als Vorstand von Forum Bildung und Digitalisierung gucken wir natürlich denn sehr gerne dahin und versuchen, wo können wir auf der Kurze mit unserer Community Calls da Themen, Experten einladen, um da Sicherheitsnetz ist vielleicht ein bisschen groß gefasst, aber zumindest eine Plattform geben, wo es der Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, voneinander, miteinander zu lernen, aber natürlich auch in alle unsere anderen Angebote, Schulträger, Lab, wo Schulträger sich auf der Ebene austauschen können. Wir haben ein Kooperationsprojekt in Gütersloh, wo es geht darum, wie Schulleitungen und Schulträger zusammenkommen können. So, das treibt mich um, sozusagen die Schwierigkeiten, die wir sehen, die Herausforderungen, die deutlich werden, denn auch wirklich zu benennen und für die Zukunft als Ziel zu beheben.
Das führt mich zur letzten Frage, weil das ganz gut passt, was ich schon ein bisschen angedeutet. Welche Menschen oder welche Bildungsakteure können sich bei euch Hilfe holen? Also welche Zielgruppen sind bei euch richtig aufgehoben? Welche Stakeholder können sich quasi bei euch Dinge abholen?
Naja, ich würde mich ja hoffen, dass alle uns anschauen, weil wir haben ja wirklich eine ganz diverse Produktpalette, das möchte ich eigentlich nicht sagen, aber Angebotspalette, wo wir Angebote für unterschiedliche Akteure haben. Und das, was ich auch wirklich sehr spannend finde, und das ist eine unserer Stärken, würde ich sagen, dass wir versuchen, wirklich die zielgruppenübergreifenden Formate auch zu haben. Das heißt unter anderem unsere Community Calls, da lade ich alle ein, da haben wir Lehrkräfte, wir haben Schulleitungen vor allem, wir haben aber auch Leute aus dem außerschulischen Bereich, aus dem sonstigen Bildungsbereich, sage ich mal so, die dazukommen und sich austauschen. Ich fand es ganz spannend, das war total eine Überraschung, dass plötzlich Schulpsychologinnen sich angemeldet haben und in die Diskussion teilgenommen haben. Aber das hat die Diskussion total bereichert. So in unserem Community Calls sind alle herzlich eingeladen. Wir werden auch langsam anfangen, mit Webinare zu machen. Und da ist es wieder, da haben wir Schulleitungen und deren Teams, sagen wir immer. Eigentlich haben wir so einen Begriff, wo wir sagen, Schulleitungen, deren Teams und die für Digitalisierung verantwortliche Personen. Weil wir ja nicht nur, ja, ich müsste auch ein bisschen nach links gucken, weil diese Begrifflichkeit ist noch nicht 100% gespeichert bei mir. Nein, aber das geht ja darum, dass das Forum schon Schulleitungen unter anderem als Zielgruppe in Vordergrund stellen. Aber natürlich nicht nur der oder die Schulleiter, Schulleiterin, sondern wirklich auch das Team drumherum, die erweiterte Schulleitung. Aber auch, das hatte ich auch in einer Diskussion, hier geht es ja auch nicht nur um Lehrkräfte. Ich komme ja aus dem reformpädagogischen Bereich, da reden wir über Lernbegleiter oder über Pädagogen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil alle auch im Ganztag, auch alle die nachmittags mit den Kindern in ergänzenden Förderung und Betreuung zu tun haben mit Kindern, sollten ja auch diese digitale Medien eigentlich, wenn wir alle wieder zurück in den Schulen kommen dürfen, in deren Alltag bitte integrieren, so dass wir wirklich da, wo es Sinn macht, weil es geht für mich nicht darum, dass die Schule 100% digital wird, aber sondern da, wo es Sinn macht und da, wo es auch kreativ zu der ganzheitlichen Bildung gut einpassen, dass man das da mitbringt. Aber wie gesagt, wir haben auch Formate für Schulträger, wir haben Formate für Bildungsverwaltungen, wir machen auch eine Fachtagung, wo wir mit Politiker und die Bildungsverwaltungen der Länder, wir arbeiten zusammen mit den Länderinstituten, um genau auch die Fortbildungsangebote für Pädagogen, für Schulleitungen uns auch anzubieten, zu schauen, wir arbeiten mit Wissenschaft zu tun. So, ich würde sagen, es gibt viele Formate bei uns, wo es die Möglichkeit gibt, mitzumachen. So, ich hoffe, und das ist ja auch eine meiner Ziele als neuer Vorstand dieses Forums, also wirklich auch das Wort Forum in Vordergrund zu rücken und sagen, das heißt ja, dass wir zusammenkommen. Und das ist ja so eine meiner Kernpositionen eigentlich, nur wenn wir miteinander reden und auch manchmal die schwierigen Fragen stellen und uns auch erlauben, dass keiner von uns die richtige Antwort hat. Aber wenn wir uns erlauben, darüber nachzudenken, was könnte mögliche Wege sein, dann werden wir auch weiterkommen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, es gibt ja nicht, das glaube ich, ist wirklich für Deutschland ein ganz wichtiges Thema. Ich kann manchmal in dieses Loch fallen und sagen, ja, in Dänemark haben wir so und so und so gemacht. Und Dänemark ist ja wirklich ein kleines Furz im Vergleich zu Deutschland. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Diversität auch in den Angeboten für Schulen oder für Pädagogen oder für Schulleitungen auch da ist. Weil wir sind auf so viele unterschiedlichen Levels. Und deswegen muss es Unterstützung geben für die, die gerne die ersten Schritte geben wollen. Aber so wie in der Klasse, wo man sagt, ich mache ja nicht nur Inklusion für die Schüler, die es schwierig haben. Inklusion oder sage ich mal so Differenzierung geht ja auch darum, starke Schüler weiterzubringen, dann geht es ja wirklich darum, dass auf alle Niveaus denn eigentlich weitergemacht werden müssen. Wenn ich da der letzte Anekdote erzählen müsste, so eine wunderbare Anekdote von einem Elterngespräch mit einem Kind, wo in meiner alten Schule haben die Kinder keine Noten bekommen. Und dann in der 9. Klasse, also von der 1. bis 8. Klasse, in der 9. Klasse bekommen sie die Noten und dann habe ich mit den Schülerinnen gesessen und ich habe gefragt so, welche von deinen Noten willst du verbessern? Und dann zeigt sie auf ihre Mathe-Note und dann stand 14 Punkte. Und dann habe ich gesagt, aber das ist ja deine beste Note. Ja, aber ich habe das Gefühl, da kann ich viel mehr. Und das fand ich so spannend, wo wir darüber gesprochen haben, ja, eigentlich gibt es ja in Berlin nur 15 Punkte, das ist eine 1+, aber eigentlich musst du da nicht denken, weil eigentlich können wir auch 2000 Punkte da einfügen. Und dass wir uns nicht von diesem Raster sozusagen zurückhalten lassen und dass wir da entwickeln, wo Bedarf ist, das ist ganz wichtig, aber wo the sky is the limit. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Das habe ich zu der Schülerin gesagt. Das ist super. Für dich machen wir jetzt einfach die Grenze weiter bis 200. Jetzt hast du die 9. und 10. Klasse dafür, dass wir diese 14 Punkte in 200 Punkte in Mathematik hinbekommen. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für Bildungsdeutschland, dass wir nicht bremsen und sagen, alle müssen auf dem gleichen Stand. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber wir müssen der kleinste gemeinsame Nenner erhöhen, das finde ich schon. Aber das bedeutet nicht, dass wir alle das Gleiche machen müssen.
Das war ein hervorragendes Schlusswort, da war ganz viel drin. Ich würde eine Sache herausgreifen und würde sagen, auf jeden Fall alle, die sich jetzt angesprochen gefühlt haben, sollten auf eure Webseite gucken und sich die Angebote angucken und euch auf Twitter folgen, da kann man auch einiges mitbekommen. Und ich danke dir für die Einblicke nach Dänemark, aber ich danke dir auch für die Einblicke in deinen aktuellen neuen Alltag und ich danke dir auch, dass du ein bisschen uns durchgeführt hast durch die Angebote des Forums und ich glaube, dass ihr macht, ist eine extrem wichtige Arbeit und es sollten sich auf jeden Fall hier, wenn sich Bildungsverantwortliche hier angesprochen fühlen, sich auf jeden Fall eure Angebote genauer angucken und sich mit euch vernetzen. Danke dir, Jakob, für deine Zeit.
Bitteschön, es war ein Vergnügen.
Hallo Benjamin. Ja, ich bin eigentlich gar keine Fan von Sprachnachrichten, aber ich probiere jetzt hier was Kurzes für dich zu machen. Seitdem wir letztes Mal gesprochen haben, ist natürlich in Dänemark auch viel passiert. Ich war tatsächlich am Wochenende da und konnte mich über die Grenze schleuchen sozusagen. Und das war ein ganz spannendes Gefühl, weil die Grenzen sind ja noch nicht offiziell offen. Und ich bin ja mit meinem deutschen Freund über die Grenze gefahren und müsste, was soll man sagen, eine kleine Geschichte erzählen, um rüberzukommen, dass wir da länger bleiben. Weil tatsächlich ist es so, dass die Grenzen für Tourismus noch nicht offen sind. Aber wir waren tatsächlich auch im Sommerhaus da oben und so das generelle Gefühl ist, dass die sehr gelassen mit der ganzen Situation umgehen. Die Abstandsregelung ist vermindert auf 1 Meter und was ich auch so von Eltern und Freunde, die Kinder haben, hören, ist, dass in den Schulen und in den Kitas sind natürlich Regelungen und Begrenzungen, aber es ist sehr anders als hier. Also sozusagen die Lockerungen sind viel weiter und da ist nahezu Normalbetrieb in den meisten Schulen da oben. Interessanterweise ist es so, dass die Infektionszahlen dadurch nicht gestiegen sind. Und das wurde ja auch hier in Deutschland erwähnt in den Medien hier die letzten Tage, dass es tatsächlich interessant ist in Dänemark und ich glaube, es war Finnland, was erwähnt wurde, dass auch jetzt 2-3 Wochen nach die Schuleröffnungen, dass die Infektionszahlen nicht gestiegen sind. Es war auch so, wenn wir in der Stadt rumlief, keiner trag Maske, das war ja nie eine Pflicht in Dänemark. Und im Restaurants war auch das gefühlt normale Leben wieder zurückgekehrt. Und das war tatsächlich ein bisschen spannend, aber auch ein bisschen schwierig für mich, weil ich ja mich schon an die deutsche Regeln gewohnt bin. Aber natürlich war das unglaublich schön, die Heimat wiederzusehen, Familie auch zu besuchen und ja, das wiederzusehen, wie das da oben läuft. Genau, also da wird jetzt auch davon geredet, dass nächstes Jahr wird Schule nahezu normal stattfinden, obwohl natürlich auch man nicht weiß, ganz genau, wie es über den Sommer gehen wird. Man beobachtet alles und reagiert natürlich auch entsprechend schnell. Das war so ein kleiner Update von Dänemark. Liebe Grüße, ciao.
Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.